What's up, boys and girls? It's the boy, Will Compton, and you're listening to First and 10, the official podcast of the German Titans. Let's go.
30, 20, 15, 10, 5, end zone! Touchdown, Titans! Big Jeff!
You threw him into the suites. He's sitting with my wife right now, my kids. That poor guy.
It's a miracle! Tennessee has pulled a miracle!
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge First and Ten. Aktuell mit mir, Martin, und mit Lars. Herzlich willkommen.
Guten Abend.
Ich habe es gerade schön in die Gruppe geschrieben, weil der Chris hat ja vor ein paar Minuten, vor einer halben Stunde schön geteasert, wir gehen um Punkt 21 Uhr live. Ich muss ihm zugestehen, ich bin eine Minute zu früh gewesen. Es war noch 20:59, aber jetzt ist es 21 Uhr und Chris ist immer noch nicht da und da muss ich jetzt drauf rumreiten. Warum sind wir so gut drauf? Erstmal Michael Goethe, Andreas Herold sind da, guten Abend euch beiden. Ein paar andere sind scheinbar auch noch da, haben es bloß noch nicht geschrieben. Warum sind wir so gut drauf? Wir haben bei unserem Rollercoaster die nächste Höhe genommen. Warten jetzt auf die nächste Talfahrt, weil das ist jetzt ja wöchentlich was anderes. Ich habe letzte Woche schon gesagt, ich habe nach dem Lied Rollercoaster gesucht, habe aber nichts Passendes gefunden. Nach dem Sieg am Sonntag über die Bengals habe ich dann wieder drüber nachgedacht, ob ich da noch mal ein bisschen Energie reinstecke, aber ich bin jetzt auch nicht der Held. Also wenn sich da mal jemand irgendwie hervorheben möchte von unseren Zuhörern, der oder die da versiert ist in der Bearbeitung von irgendwelchen Tönen oder sowas. Also eigentlich haben wir da ja den Tim, aber sagen wir mal so, den möchte ich damit nicht noch zusätzlich beladen. Der ist gerade schon im London-Stress, denke ich. Ja, naja, so sieht's aus. Wie hast du den Sonntag verbracht, Lars? Ach, ganz schnell vorneweg. Daniel Röder ist noch da, Marc Tiedemann, Thomas ist auch da. Schönen Abend euch auch ebenso. Jetzt darf's aber.
Ja, prima schlafen. Ich war nicht ganz so fit das Wochenende über. Und dann ab 7:15 vom Rechner gehangen, Spiel angeguckt. Ne? Und
schau mal, wer da pünktlich um 21 Uhr ist.
Ich dachte, du startest um 21 Uhr das Intro. So, Wie könnt ihr denn seit 5 Minuten 30 online sein? Das war ja dann noch vor 21 Uhr.
Nee. Wir lassen jetzt halt bloß um 21 Uhr starten wir mit dem Reden. Das ganze Intro und das Vorgedudel, gleich geht's los. Da starte ich 4 Minuten vorher.
Ja gut, dann bin ich ja zu spät. Hallo, dennoch.
Du bist zu spät.
Ja, okay, nehme ich.
Lass den Lars mal weiterreden hin.
Ja, und dann habe ich am Anfang des Spiels, sage ich mal, schon fast wieder gedacht, oh, okay, das wird heute doch nichts mit dem ersten Drive, den wir dann ja aber wieder phänomenal an der Endzone gestoppt haben durch absolute Big Plays. Und dann ging das Spiel ja eigentlich mal aus unserer Sicht Tatsache so was Ähnliches wie entspannt los, ne? Also, das war dieses Jahr mal ordentlich. Man hat Ballbesitz gehabt, du hast einen ordentlichen Drive gespielt, dass das am Ende natürlich auch wieder mit dem Field Goal irgendwie passiert. Ja, okay. Der Sack davor tat weh. Aber das ist ja das Gute, wir müssen uns über das Kicking Game dieses Jahr, glaube ich, wirklich keine Gedanken machen.
Über das Kicking Game? Also nur mal ganz kurz, um da reinzugrätschen, bevor Chris gleich erstmal reden darf. Ein Game gegen die Bengals, wo Ryan Stonehouse zweimal punten darf, zwei Punts nur. Und Nick Folk hat nur zwei Field Goal Attempts gehabt, hat auch beide wieder reingemacht, wie immer. Aber das ist schon mal was anderes, ne?
Es ist was komplett anderes und es ist ein absoluter Wandel gewesen, was da abgegangen ist. Ja, ohne Burks war am Anfang so, ja, mal gucken, was vielleicht geht. Aber das, was letzte Woche oder die Woche davor schiefgelaufen ist, hat man dieses Wochenende durchaus richtig gemacht, ne? Und das hast du dann auch schnell gesehen.
Ja, wir haben wieder, wie wir es schon, ich will jetzt nicht uns zu sehr auf die Schultern klopfen, aber das, was wir letzte Woche noch gesagt haben, auch wenn wir nicht so optimistisch waren zu sagen, wir hauen die jetzt weg, haben wir zumindest gesagt, es wird eher das Spiel wie Week 2 und nicht Week 1 and 3, ne? Also nicht so wie gegen die Browns oder New Orleans mit dieser sackstarken Defense, die unsere O-Line vor herbe Probleme stellt. Auch wenn durchaus die Bengals mit Hendrickson und wie heißt er denn noch? Sam Hubbard durchaus ja starke Passrusher haben. Aber es ist bei weitem nicht so diese Unit, wie es jetzt die Browns oder die Saints auch irgendwie aufweisen können. Ja, Chris, du warst aktiv im Chat, deswegen, wie hast du den Abend am Sonntag verbracht?
Du meinst aktiv im Chat während des Spiels, oder? So, war ich das so sehr? Weiß ich gar nicht mehr genau. Also ich habe auf jeden Fall ab und zu mal reingeguckt, das stimmt. Wie habe ich den Abend verbracht? Ich glaube, so entspannt wie selten. Also, dass ich habe auch irgendwann mal zwischendurch ganz bewusst gesagt, schaut mich an. Ich sitze mit einem Bier in der Hand auf dem Sofa und mein Rücken lehnt hinten an. Und ich sitze einfach da entspannt und gucke dieses Spiel und ich bin nicht vornüber gebeugt und super hibbelig und stehe die ganze Zeit auf oder sonst irgendwas. Ich konnte auch zwischendurch dann mal ein zweites Bier holen und hatte nicht Angst, dass gleich die Welt zusammenbricht. Nee, das war schön. Das konnte man sich sehr, sehr, sehr gut angucken. Ja, ich muss auch mal nochmal das bestätigen, was Lars gesagt hat. Kicking Game ist großartig. Folk ist 10 von 10. Das ist brutal, finde ich. Das finde ich richtig, richtig stark. Und ich glaube, der erste Kick war Ü50, oder? Kann das sein?
Ja.
53. Genau 50. Ja. Wahnsinn. Das ist schon, das muss man schon machen.
Längste aktive Serie aller Kicker aktuell. Ja. Ohne Mistfield.
Der Vibe im Spiel war auch irgendwie, also weiß ich nicht, das hat sich eigentlich schon seit Drive 1 irgendwie gut angefühlt. Man hat es ja auch mitbekommen, wie laut das Stadion wurde in der Red Zone beim ersten Drive der Bengals, als sie eine Auszeit nehmen mussten und so weiter und so fort und das dann doch, wie sie auf dem Field Goal gedrückt haben. Also da war sehr, sehr, sehr viel Schönes dabei und wir haben einfach umgedreht. Also wir haben eigentlich genau das getan, was die Browns uns angetan haben. Wir haben einfach deren O-Line dominiert. Und ja, Burrow ist wahrscheinlich nicht, oder was heißt wahrscheinlich, ist sehr, sehr sicher nicht 100%. Aber auch so haben wir ihn einfach massiv unter Druck gesetzt und er hatte wenig Zeit, die Receiver hatten wenig Zeit, sich vernünftig freizulaufen, Coverage hat besser funktioniert, Druck auf Burrow sowohl von unserer D-Line als auch von den Inside-Linebackern, die bisher die Saison noch nicht so stark erlebt habe, wie sie jetzt in dem Spiel waren, war schon richtig, richtig stark. Da gibt es gar nichts gegen zu sagen. Und wir haben gefühlt, ist gegen die Browns ja alles schief gegangen. Und gegen die Browns hätten wir wahrscheinlich, wäre die Interception von Tannehill auch irgendwie dann, weiß ich nicht, in einer ganz anderen Feldposition geendet. Gegen die Browns hätte wahrscheinlich Tajay Spears seinen Fumble da beim Handoff von Tannehill nicht aufgehoben und wäre damit noch 22 Yards gelaufen. Gegen die Browns hätte man Chris Moores Reception an der Sideline vielleicht als Incomplete statt als Catch-Fumble gegeben. Keine Ahnung. Also selbst, wir haben sehr, sehr, sehr viel gut gemacht und selbst die Fehler, die wir gemacht haben, konnten wir, also hatten wir sogar noch das Glück, dass sie uns nicht das Genick gebrochen haben. In irgendeiner Form.
Ja, Lars hat es vorhin ja schon ganz richtig gesagt, ab dem ersten Drive der Bengals, wo sie weit gekommen sind, quasi ja in die Red Zone gekommen sind und Joe Burrow da diesen einen Passversuch noch bei Third and Goal hatte auf T. Higgins. Erstens hast du ja richtig gesagt, durch Big Plays haben wir es verhindert, dass da ein Touchdown entsteht und haben sie aber beim Field Goal gehalten. Aber selbst da hätte es ja eigentlich noch ganz anders ausgehen können, wenn Hooker, ich meine, das war Hooker, wenn er den Ball da wirklich abgefangen hätte, dann hätte es durchaus ganz komplett in die andere Richtung gehen können für die Bengals. Das ist dann erst später passiert. Am Anfang war es noch im ersten Quarter, war es noch kurz so Field Goal, Punt, Punt. Und ich meine sogar, das war dann sogar nochmal Punt, Punt. Und das waren die einzigen beiden Punts von Ryan Stonehouse. Korrigiert mich, wenn einer später war und wir hatten in der Phase nur einen Punt. Ich habe es jetzt gerade nicht so schnell gefunden. Nur einen. Und dann?
Ja, der zweite war erster Drive, viertes Quarter.
Dann rannten wir los. Auf mehreren Ebenen. Aber vor allen Dingen auch Derrick Henry wieder. Tajay Spears explosiv wie sonst kaum einer. Ist echt der Wahnsinn, was wir da quasi als zweiten Running Back dann jetzt haben. Und der arbeitet hart daran, dass niemand darüber meckern kann, an welcher Stelle wir den gepickt haben und was für Wörter da teilweise gefallen sind oder geschrieben wurden bezüglich des Kreuzbandes und wie könnte man ihn picken und sowas. Das haben wir alles schon vergessen, ne? Also, und wir haben 4 Wochen drin und das hat er trotz Derrick Henry auf dem Feld, hat er uns das schon vergessen lassen. Ist schon wirklich beeindruckend. Das ist ein geiles Two-Headed Monster in unserem Running Back Room dort, ja. Ja, Derrick Henry hat alles gemacht in diesem Spiel. Dieses Mal nur eine Reception. Die letzten Spiele hatte er durchaus ja auch mal mehr. Für 11 Yards. Ordentlich Rushing Attempts mal wieder. Klar, wir haben gewonnen, dann steigen die ja sowieso ein bisschen für 122 Yards, ne?
Ja.
122 Yards und ein Pass. Ach ja, 122 Yards und ein Touchdown bei 22 Carries und ein Pass. Ein Pass über 2 Yards und ein Touchdown auf Josh Wiley.
Jawohl.
Ja.
Willkommen in der NFL, Rookie.
Total. Absolut großartige Szene. Ich verstehe nur langsam nicht, also was heißt das? Gucken sich unsere Gegner so gar nicht an, wie wir, also
das ist ja nicht das erste
Mal, dass er diesen Pass gemacht hat.
Hast du das von Tennell nicht gehört?
Nee.
Tennell hat da ja ein Interview zugegeben quasi, wo es auch so in diese Richtung ging. Und er meinte ja, ich glaube, Derrick ist tatsächlich bei 100% Completion Percentage, weil jedes Mal ist es ein Touchdown, wenn er den Ball wirft. Und woran liegt es? Naja, es ist halt 1 Yard oder 2 Yard in die Endzone. Und er meint, ja, entweder sie reagieren da drauf und lassen wen quasi fallen als ja, Absicherung für den etwaigen Receiver, was ja durchaus ab und zu dann vorkommt. Und dann wirft Derrick halt, macht den Schritt zurück und wirft. Aber machen sie das?
Oder er jumpt.
Ja. Aber machen sie das und lassen wen zurückfallen, dann schaffen sie es nicht, ihn zu stoppen. Weil dann fällt er einfach rein. Die haben dann nicht den zusätzlichen Mann an der Line. Ja. Und dann geht er einfach als Rushing-Touchdown rein. Ne? Das heißt, die entscheiden quasi nur, welchen Tod sie sterben. Wenn wir an der 2 stehen, wissen sie, sie sterben. Wenn da Derrick Henry an einem guten Tag da ist. Es wird mit Sicherheit auch das ein oder andere Play dort gegeben haben, wo wir, also aus dem Kopf heraus wüsste ich jetzt nicht, wann wir an der 2-Yard-Linie irgendwie gestoppt wurden und nur ein Field Goal gemacht haben.
Ja, wahrscheinlich selten, weil wenn, also das hat ja sogar noch bei Todd Downing war es ja so, dass wir in der Red Zone eigentlich meistens in Touchdowns converted haben. Da war es nur das Problem, in die Red Zone zu kommen.
Ja, Haben wir dieses Jahr auch schon gesehen. Jetzt aber am vergangenen Sonntag war es relativ easy. Das Spiel war ja entschieden zur Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit ist nichts bis gar nichts passiert.
Das ja, stimmt, Spiel, aber ich...
Ach, sorry, Chris.
Alles gut, ich muss da was mich absolut fertig gemacht hat, also im positiven Sinne. Wir hatten ja letzte Saison auch durchaus Spiele, wo wir in der ersten Halbzeit ganz gut losgelegt haben, um dann in der zweiten Halbzeit irgendwie so gar nichts mehr zu tun und irgendwie alles daran zu setzen, dass der Gegner wieder rankommen kann. Wir haben zwar numerisch in der zweiten Halbzeit dann nur noch 3 Punkte dazu gemacht, aber ich finde, trotzdem haben wir absolut Winning Football gespielt in der zweiten Halbzeit und haben trotzdem dominiert, auch wenn wir nur noch 3 Punkte gemacht haben, weil wir halt die Uhr komplett kontrolliert haben. Ja, also
elf Minuten runtergelaufen und so.
Ne? Häufig war es ja dann so, du kommst dann, du gehst führend in die Halbzeit, kriegst sogar den Ball nach der Halbzeit und dann war es häufig so in der Vergangenheit, nicht nur machst du keine Punkte mit deinem ersten Drive, sondern er ist nach 3 Plays und 1,5 Minuten oder so auch schon vorbei. Und wir haben fast, also das ist ja, da waren 4 Minuten, 40 auf der Uhr im dritten Quarter, als die Bengals das erste Mal den Ball abberührt haben in der Offensiv im dritten Viertel. Und das hat ja all die positiven Eigenschaften, die uns gegen die Browns verwehrt waren. Deine Defense konnte resten, deine Offense hatte Ballbesitz und konnte First Downs erzielen. Da muss man auch wirklich sagen, dass D-Hop sehr, sehr viel mehr schon jetzt tut, als irgendwie als Julio Jones getan hat, weil die DeAndre Hopkins hat keine Stats, die jetzt irgendwie krass sind mit irgendwie 5 Receptions für ein paar 60 Yards oder sowas, aber 3 davon waren bei Third Down und sind zu einem First Down geworden. Und das ist enorm wichtig, um dann halt irgendwie bei einem Spiel, wo du führst, dann die Uhr runterzunehmen und halt einen Drive zusammen zu schustern, der halt wirklich Zeit runterlaufen lässt. Deshalb, da haben wir viel extrem gut gemacht und wir hatten halt zusätzlich noch dieses, naja, das Glück ist mit den Tüchtigen, würde ich sagen. Die Bengals haben mit manchen Penalties auch alles getan, um uns am Feld zu halten. Wir haben sie dominiert und sie haben sich selbst auch keinen Gefallen getan.
Genau, also da würde ich auch sagen, mit dem Drive im dritten Viertel, ja, da hast du dann gemerkt, das Ding ist eigentlich durch. Also der längste Drive seit 20 Jahren oder was es war, über 10 Minuten von der Uhr genommen, dann stellst du da auf 27-3 und hast halt wirklich das Gefühl, dass die Bengals auch einfach gar keine Antwort haben, was jetzt noch passieren kann. Du hast dann clever gespielt wieder, hast sie die kurzen Bälle wieder nehmen lassen, hast das Spiel vor dir gehalten als Defense, als Secondary und hast einfach, wie du schon richtig gesagt hast, Chris, einfach Winning Football gespielt, indem du die Uhr kontrolliert hast, Uhr laufen lassen hast, ja, und musstest ausnahmsweise mal nicht nochmal diesen Afterburner starten, weil man schon sagen muss, dass auch Joe Burrow definitiv bei allem außer 100% ist. Der ist ja in der Pocket wie versteinert. Also sobald da Pressure kommt, der bewegt sich ja nicht. Der nimmt ja alles an, wird getackelt, wird gepressured und bekommt gefühlt bei jedem Pass, den er den er abwirft, auch noch einen gescheuert, so gesehen.
Aber das fand ich so mega geil, was ich da quasi dann so, ich weiß nicht, wie euch beiden das so ergeht, am Montag mache ich mir grundsätzlich immer so ganz viele Gedanken, okay, was möchte ich irgendwie da jetzt in unserem Podcast grundsätzlich sagen, was ist wichtig, was ich so jetzt da rausgesehen habe und was ich wirklich da jetzt rausgesehen habe, ist, dass wir uns keine Sorgen um unsere Position des Defensive Coordinator machen müssen, weil der schon wieder geschafft hat, auf die Offense komplett richtig die Defense einzustellen. Und das hat er bislang eigentlich jede Woche geschafft. Wir waren vorher, ich glaube, das schlechteste Team, was geblitzt hat, also von der Blitzrate her, oder eins der schlechtesten. Und die ganze erste Halbzeit wurde geblitzt, ja, weil der genau wusste, der wird sich da nicht rausbewegen. Und wir müssen da ganz schnell ganz viel Druck und dann, ja, es gab neue Looks von der Defense, auf die Bengals Offense komplett überhaupt nicht vorbereitet war. Und das hat uns so viel Erfolg gebracht. Und dann, wir haben ganz viel Man-Coverage gespielt. ganz viel geblitzt und dann in der zweiten Halbzeit, wo es relativ sicher war, haben wir verwaltet, sind viel in Zone Coverage übergegangen und ja, rein theoretisch hätten wir nicht nur Winning Football gespielt, auch wenn wir da mega viel Zeit von der Uhr genommen haben, sondern hätten auch durchaus noch ein bisschen mehr zulassen können, was ja mehr wieder dieses Bend and Break war. Es ist aber leider, also es ist Gott sei Dank nichts passiert.
Ja. Wir hätten ja sogar, also der erste Drive nach der Halbzeit wäre allein schon, wenn wir irgendwann hätten punten müssen aus irgendwelchen Gründen oder sowas. Wenn du halt 10 Minuten von der Uhr nimmst bei der Führung, die du hast, ist geil. Dann haben wir sogar noch Punkte gemacht und das wären ehrlicherweise, also es hätten gut und gerne 7 sein können, ehrlich gesagt. Es war ja letztendlich nur ein Field Goal wegen des verbaselten Snaps, auf den Tannehill dann drauffallen musste, der uns diesen Drive dann irgendwie dafür gesorgt hat, dass es letztendlich ein Field Goal wurde, statt, ja, sonst hätte der Drive ja auch noch gut und gern weitergehen können. Und wäre eventuell sogar noch ein Minütchen länger geworden oder so. Ja, was du gesagt hast, bin ich komplett dabei. Die Jungs in Coverage sahen gut aus. Das ist natürlich auch so ein bisschen dann auch durch die D-Line und durch den Pressure an Burrow geschuldet. Sie müssen dann nicht lang covern, wenn der Quarterback so sehr unter Druck steht, und ja, haben dann halt auch eine Möglichkeit, da an ihrem Mann zu bleiben.
Ja, und was man sagen muss, was sich jetzt wieder gezeigt hat, halt diese Front Four, die machen ganz, ganz viel, dass die Linebacker dahinter sich verdammt viel leisten dürfen.
Extrem frei sind.
Genau, wenn die können ja frei aufspielen. Gibbons hat wirklich solide gespielt und man sieht einfach, dass Autry mit Simmons, alter Falter, da hast du einfach als Interior hast du keinen Bock da drauf. Ja, du musst ja Simmons immer mit 2 oder 3 Leuten blocken. Du hast ja gar keine Chance. Und wenn die beiden dich dann ein bisschen kaputt gemacht haben, kommt zwischenzeitlich auch einfach mal dieser Tiertart rein mit einer unbändigen Kraft. Und dann holt er aus dem Bullrush, macht er plötzlich den Swim-Move und steht im Backfield. Ja, also das ist phänomenal. Arden Key und Elshire mit dabei, das ist halt schon brutal.
Aki hat wieder ein gutes Spiel gehabt dieses Mal.
Der ist so schnell. Also ich glaube, Teile der Defense hatten gegen die Browns auch irgendwann keinen Bock mehr. Da bist du wahrscheinlich auch irgendwann kaputt, aber die hatten ja nur Bock.
Ja.
Also die hatten in dem Spiel jetzt nur Bock. Und das meine ich auch. Du kannst natürlich, wenn du deine Offense erstmal 10 Minuten da in Ballbesitz hast und du denkst dir, ja geil, jetzt komme ich rein und dann mache ich richtig Dampf. Und jetzt gucken wir mal, ob wir Second Half Shutout, und wir haben ja letztendlich sogar einen, Shutout nach dem ersten Drive hingelegt. Dann hast du natürlich auch Bock. Und ja, Burrow war in dem Sinne dann halt auch eine dankbare Zielscheibe. Er selbst halt nicht wirklich mobil und seine O-Line fragil. Und dann kommt sowas. Ich habe auch nicht verstanden, um ganz ehrlich zu sein, also es gab diese eine Szene, wo ich dachte, es ist doch absolut offensichtlich, dass ihr verloren habt, und zwar richtig. Und es ist offensichtlich, dass euer Franchise-Quarterback super angeschlagen ist und die O-Line den nicht beschützen kann, und wir sind irgendwie im vierten Viertel und die lassen zu, dass der von, ich glaube, es waren dann Landry und Simmons, die dann gleichzeitig eingeschlagen sind, als er sich nochmal so 2 Schritte bewegt hat und die den von hinten umgelegt haben. Da habe ich spätestens an der Stelle habe ich mich gefragt, warum nehmt ihr den nicht raus? Also ist mir scheißegal letztendlich, weil es die Bank, also müssen sie selbst wissen, aber ich habe es nicht kapiert.
Ja, also um jetzt mal weiterzukommen, Andreas schreibt, haben die Titans wirklich so gut gespielt oder lag es nur am schwachen Gegner, dass der Gameplan funktioniert? Die Bengals waren schwach, das kann man so sagen, klar. Ne? Aber also wir haben, ich, Ich würde es schon so einordnen, dass es eine super Reaktion auf die Woche vorher war. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt alle Spiele so sehen werden. Ne? Wir werden nicht plötzlich alle Gegner dominieren können. Man muss es wieder also einschätzen können. Deswegen haben wir es gerade ja auch schon mal gesagt. Es war nicht das New Orleans oder Browns Game, weil wir auch eine ganz andere Defense uns gegenüberstehen hatten. Ne? Bei einer anderen Defense, bei einer anderen defensiven Leistung werden wir auch wieder andere Probleme kriegen. Ne? Dann will ich nicht unterschlagen, dass unser Daniel Schiffmann auch da ist, auch wenn zu spät, das soll gerne entschuldigt werden. Wir freuen uns über jeden, der mal reinschneit und schaut. Und Michael schreibt noch trotzdem, Interception am Schluss war unnötig. Klar, ne? Ich meine, es war 2.9, das heißt, der Ball ging tief, also...
Und keine Ahnung, was er da gesehen hat.
Das war der typische Armpunt. Und er wollte halt, dass Stonehouse nicht noch einen dritten Punt kriegt oder so. Ich weiß es auch nicht. Es war unnütz.
Ja, es war wo war der an der 5 dann oder so? Ja. Also ja, es war wie ein Punt in dem Moment, aber unnötig, absolut. Deshalb sage ich ja, wir haben sehr, sehr, sehr gut gespielt. Deshalb würde ich auf die Frage von eben auch sagen, wir haben sowohl gut gespielt als, also beides ist wahr. Wir haben sehr gut gespielt. Und die Bengals haben sehr schlecht gespielt und ich glaube, deshalb ist es so deutlich ausgefallen, wie es ausgefallen ist.
Aber auch das ist neu.
Ja.
Gegner, die scheiße spielen, die passen dominieren. Wir uns immer an.
Absolut. Nee, du hast völlig recht. Ich glaube, die haben scheiße gespielt also, und wir haben sehr Bengals gut gespielt.
Die Bengals müssen super gespielt haben eigentlich, weil ansonsten hätten wir
das... Eigentlich ja. aber ich glaube, auch wenn die Bengals besser gespielt hätten, dann hätten wir mal, keine Ahnung, hätten wir so, wie wir gespielt haben, vielleicht 27-10 oder 27-13 dann im Endeffekt gewonnen oder so. Die Bengals waren letztendlich auch einfach scheiße, stimmt, aber wir haben trotzdem sehr, sehr gut gespielt und jemand hat es die Tage auch in der Gruppe geschrieben, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber du hast halt einfach wirklich gesehen und das war gegen Cleveland genau andersrum. Wir haben halt beide Lines dominiert. Also wir haben defensiv gar keine Frage und ich hoffe, ich darf das noch häufiger diese Saison sagen, aber bisher eines der wenigen Male, unsere O-Line war besser als deren O-Line.
Was ich jetzt wirklich interessant finde, ist ja, wir sagen immer unsere 1D, da kann keiner gegen. Ne? Das, was ja viele andere sagen, die jetzt nicht das, die nicht Two-Tone Blue bluten. Boah, da habe ich mir auch was auferlegt. Die sagen ja, die 1D ist so gut, weil niemand läuft gegen euch, weil man kann gegen euch werfen bis zum geht nicht mehr. Und jetzt ist tatsächlich ja so, über die Blitze, über die anderen Looks von der Defense, ist es tatsächlich so, dass ein Joe Mixon ist jetzt kein schlechter Running Back, aber der ist auch lange über seine Primetime hinweg. Ne? Und der hat ganz viel Workload und macht darüber auch seine Yards. Aber der hatte jetzt bei uns ein Yards per Carry von 4,8, ein Average. 14 Carries für 67 Yards. Das ist schon im Verhältnis relativ gut. Heißt, ich glaube, wir haben seit Woche 3 letzter Saison keinen Rusher zugelassen mit über 60 Yards. Die waren alle unter 60 Yards. Ich muss die Fakten gleich nochmal checken, während ihr beide weiterredet und werde dann sagen, ob es wirklich so ist oder nicht. Aber
das wäre schon böse.
Ich meine, dass zu Woche 3 ich diese Statistik gelesen habe. Wir haben, also die Titans Defense hat keinen Rusher über 60 Yards zugelassen seit, ich meine, Woche 3 letzter Saison oder so. Ewig auf jeden Fall. Und wir sind aber anfällig gegen den Pass. Gut, wir haben jetzt die Defense tatsächlich ein bisschen abgeändert. Und waren eher stark gegen den Pass, haben dafür halt ein bisschen mehr Running Game zugelassen. Okay, wenn das Outcome ist, dann macht das bitte so weiter. Ne? Okay. Aber es kann ja durchaus sein, dass das ein Adjustment ist. Dass das jetzt auch, also klar kann man sagen, das war auf die O-Line und das war auf Joe Burrow mit Verletzung und sowas zugeschnitten. Aber wenn es so funktioniert und wir das personell dafür haben, dann kann das ja durchaus auch etwas sein, wo jetzt gesagt wird, in der Evaluation des Spiels, was ja trotzdem passiert, die werden sich nicht hinsetzen und sagen, geil, gewonnen, fertig, aus, nächste Woche Colts, sondern die werden ja gucken, was hat funktioniert, was können wir daraus mitnehmen für die kommenden Wochen. Vielleicht sehen wir es jetzt auch. Ne? Es wird gerade jetzt interessant, wenn ihr dürft jetzt gleich nochmal ganz kurz weitermachen, dann müssen wir rübergehen zu den Colts, aber wird interessant gegen einen mobilen Quarterback, der schlecht werfen kann. Wie Anthony Richardson, den wir am Sonntag um 19 Uhr sehen, im Lucas Oil Stadium.
Ja, also das stimmt, als komplett. Man hat direkt am ersten Drive auch gesehen, dass Mixon irgendwie Räume hatte, um zu laufen. Ich glaube, was uns halt sehr in die Karten gespielt hat und was dieser Defense, was jeder Defense und unsere mit dem starken Pass Rush und so in dem Spiel in die Karten gespielt hat, war einfach nochmal, und da ist dieses, ja, also Complementary Football ist halt ein Ding und ergibt total Sinn. Wir haben halt einfach 21 Punkte im zweiten Viertel gemacht und sind denen davongezogen und haben allein dafür gesorgt, dass, obwohl das Run-Game von ihnen ganz gut funktioniert hat, dass sie sich, um irgendeine Chance zu haben, wieder ins Spiel zu kommen, nicht erlauben können, nur zu laufen. Weil, mein Gott, dann macht er halt 6 Yards statt sonst nur 1 oder 2, was man gegen uns macht, aber sie kommen damit nicht weit und vor allem kommen sie damit nicht schnell genug, weit genug. Das heißt, allein da, wir haben ihnen das Laufspiel genommen, dadurch, dass wir in Führung gegangen sind. Und dann haben wir auch noch sehr gut den Pass verteidigt.
Ja. Und was ich halt auch sagen muss, wir haben es endlich geschafft, Derrick Henry halt auch ordentlich einzusetzen. Mal wieder. Er ist jetzt öfter ins zweite Level gekommen. Und wenn du das siehst, auch bei dem Touchdown, wie er eigentlich aus nichts da noch diesen Touchdown auch macht. Er läuft auf seine O-Line drauf, cuttet dann wieder, gibt nochmal hier und da einen Stiff-Arm zwischendrin auch. Ja, und geht dann einfach, sobald er im zweiten Level ist, geht er halt durch. Ne? Und ja, das als Defense-Back oder als Safety, ja, tut's halt weh, den Mann spät zu tackeln, wenn der auf dich zugerollt kommt. Und das wird halt wirklich interessant werden, wie wir es wieder schaffen, dass die Tight Ends auch ordentlich mitblocken. Das sah dieses Wochenende auch wieder gut aus. Also Wesco hat sich gefühlt um 300% gesteigert, was Blocking an der Line angeht. War auch nicht schwer, muss man ehrlich gesagt sagen, nach den Browns. Und das hast du dann gesehen, sobald Derrick Henry mal endlich wieder 2, 3 Carries mehr bekommt, und dann diese Offense so elendig lange auf dem Feld steht, dann wird das halt böse, nach 7 Minuten in einem Drive, dich da als Linebacker auch nochmal gegen den Typen reinzuschmeißen und zu sagen, ey, ich habe da jetzt Bock drauf, mich auch noch das 15. Mal heute da reinzuwerfen. Ja, und dann tut's weh.
Und wie gesagt, muss man auch nochmal so sagen, unsere O-Line hat besser gespielt als, also way viel, viel besser gespielt als in der Woche davor, und auch letztendlich war sie solide und war, wie gesagt, besser als die Bengals O-Line, und damit steht und fällt irgendwie alles. Also ja, Henry kam besser ins Spiel, die Pässe kamen an, aber Tannehill hatte auch ein bisschen mehr Zeit. Wir haben uns auch einen größeren Gefallen dadurch getan, dass wir mit First and Second Down eher dann, wenn wir ins Third Down gekommen sind, vielleicht mal 3. und 7, aber halt häufig auch 3. und 2 oder 3. und 4. Das kannst du converten. 3. und 12 sieht halt scheiße aus für dich. Ja. Da wird das nächste und sieht auch immer super undankbar für deine O-Line aus, und wenn sie dann nicht mal sonderlich gut ist obendrein, dann wird's halt nur noch schlimmer. Und deshalb hat unsere O-Line da eine solide Leistung gezeigt.
Das muss man ja auch sagen, genau da hast du dieses Battle absolut gewonnen, Third Down Conversions. Ich glaube, ja, wie viele, die Bengals hatten vielleicht 1 oder 2 am Ende des Spiels, und zwischendrin waren die 0 und 6 oder 0 und 7 bei Third Downs. Da kommst du halt einfach nicht raus. Ja. Nö. Und dann Fourth Down haben wir ja auch converted, ne? Im Niemandsland, was schön aussah. Wenn man das jetzt sieht, einen tiefen Pass von Tannehill zu D-Hop, wo er wirklich, ja, dran ist mit den Fingerspitzen und der diese 5 Zentimeter einfach zu lang ist. Wieder mal das, was wir auch zwischenzeitlich mal gemacht haben. Den angetäuschten Lauf von Henry, dann Backpass zu Tannehill, und dann hast du halt diese Räume, die du davor einfach schlicht und ergreifend nicht hattest. Ja, die Pocket hat ein bisschen besser gehalten, hat aber genau diese paar Millisekunden rausgeholt, dass du wirklich auch mal die Chance hattest, dass sich irgendwas entwickelt, dass sich noch einer mal freilaufen kann. Ja, dass dann auch du die Zeit hast, dass ein Spears sich nochmal irgendwo ja in eine Seam stellt und dann diesen, ja, den Drop halt bekommt, wenn keiner frei ist. Das hast du halt die letzten Wochen nicht gesehen und fand ich jetzt eine durchaus positive Entwicklung prinzipiell.
Wir haben einen Receiver, der sich freilaufen kann. So eine meiner Lieblingsszenen war dieses Third End, keine Ahnung, was es war, aber D-Hop macht diesen Double Move an der Sideline und macht genau das, für das ich ihn zu Texans Zeiten immer gehasst habe. Nicht diesen wunderschönen Catch an der Seitenlinie. Ja.
Gut, ja. Über unsere Spieler könnt ihr gleich ja trotzdem weiter noch reden und gerne auch immer die Review wieder mit einfließen lassen. Aber da ich die rote Zeit hier oben links im Bild immer ein bisschen größer habe als ihr, muss ich hier ein bisschen weitermachen. Weil am Wochenende, Week 5, geht's, wie vorhin schon mal kurz angesprochen, ins Lucas Oil Stadium in Indianapolis gegen die Colts. Die stehen 2-2. Wie die Texans, wie die Jaguars und wie wir auch. Krasse Sache, ne? Also komplette AFC South ist bei 500 quasi. Wir sind alle gleich, bloß die Titans haben die wenigsten Punkte gemacht, deswegen stehen wir unten. Die Colts sind momentan, auch wenn sie ja durchaus von einigen mit als Favoriten angesehen wurden, eher ja so die Jaguars, beide momentan nicht so die großen, angstmachenden Gegner. Sind wir mit Sicherheit auch nicht für die, so nicht, ne? Ich hätte jetzt gerade mehr Bammel, wenn wir diese Woche schon gegen die Texans spielen müssten, mit einem CJ Stroud, der mega aufspielt und klar beste Rookie-Quarterback ist. Mich nervt
kotzt
es noch
mich tierisch. So kotzt mich nervt es so an, tierisch. Weil ich den Jungen eigentlich, ich habe ja eben von D-Hop gesprochen und ich mochte ja. D-Hop als Spieler immer. Ich musste ihn nur hassen, weil er bei den Texans war. Und ich mochte CJ Stroud vom Draft so gerne.
Und ich habe da heute noch drüber nachgedacht bei unserem Facebook-Mock-Draft. Ne? Bei unserem Facebook-Mock-Draft habe ich ja selbstbewusst für die Panthers an 1 CJ Stroud genommen, weil er für mich klar der beste Quarterback war. Und danach haben die Texans den wahren Nummer 1-Pick im Kommentar gepickt mit Bryce Young. Und da ging es so ein bisschen in diese Richtung. Vielleicht hat das mein Stolz auch nur falsch aufgefasst, aber wie ich Stroud an 1 picken kann und nicht Bryce Young. An diesen Kommentar habe ich doch so manches Mal die letzten beiden Wochen gedacht, wo ich dachte, okay, CJ Stroud ist legit und dass der da bei den Texans jetzt ist, das geht mir ganz schön gegen den Kranz. Aber ich schweife jetzt auch viel zu weit ab, weil eigentlich reden wir über einen anderen Rookie-Quarterback. Da wollte ich eigentlich nur hin. Anthony Richardson. Anthony Richardson ist ein Threat. Eindeutig gefährlich, gerade mit den Beinen in der Hand. Macht er schon so manche Defense, da stellt er manche Defense vor arge Probleme. Rushing Touchdowns geliefert, ordentlich Rushing Yards geliefert. Hat eine Kanone, das wissen wir. Die zielt nicht so genau, aber wenn, dann ist es eigentlich auch immer ein Big Play. Ich glaube, er hatte 11 Completions in der letzten Woche gegen die Rams, ne? Aber er hat es geschafft gegen die Rams. Ich glaube, 20-0 haben die Rams geführt. Dann 20-0 oder sogar 23-0, 20-0, ne? Und die Colts sind zurückgekommen.
20.
Ja, und die Colts sind zurückgekommen, haben es in die Overtime geschafft, wo dann der neue Rising Star der Rams, Puka Nacua, Gott sei Dank noch einen Touchdown gefangen hat, damit die Colts das Spiel nicht noch gewinnen. Aber Richardson ist zurückgekommen. Wir haben immer so unsere Probleme mit den Quarterbacks, die gut rushen können oder auch nur ansatzweise laufen können und sich bewegen können. Das wird jetzt schon spannend diese Woche. Und umso wichtiger ist es bei der Konstellation 2-2 aller, dass wir dieses Spiel am Wochenende nicht verlieren dürfen.
Jo. Also, um das ein bisschen zu, ich finde, wir haben, und ich hoffe, es ist keiner dieser Sonntage, wo wir, wie du gesagt hast, Probleme mit Rushing Quarterbacks haben, weil ich finde, wir haben Tage, an denen haben wir massive Probleme mit denen. Es gibt aber auch Tage, da haben wir, also wir haben mal Lamar Jackson ordentlich vermöbelt und wir haben auch mal, also eigentlich sogar mehr als einmal Patrick Mahomes ordentlich vermöbelt. Er hat uns mit seinen Beinen aber auch schon mal richtig das Genick gebrochen. Also ich habe das Gefühl, es gibt Spiele, da können wir mit denen umgehen. Ich hoffe, Shane Bowen kriegt das hin, dass das ein Spiel davon ist. Und mein Ansatz wäre, was du gerade schon irgendwie angedeutet hast, dass man versucht, sehr, sehr stark den Lauf und auch von ihm, das Laufspiel der Colts und dann halt eben auch das Laufspiel von Richardson selbst zu unterbinden und ihn mehr oder weniger zu zwingen, werfen zu müssen.
Das würde ich so unterschreiben. Du musst halt also einfach gucken, dass das Contain ordentlich steht, dass der nicht rollen kann. Das klingt immer so banal gesprochen, aber ist halt wirklich so verdammt wichtig, egal auf welcher Ebene man Football spielt. Sobald das Outside Contain steht und die mobilen QBs nicht rauskommen, in der Mitte wird das Spielfeld eng. Ja, das tut immer weh und da geht nicht viel durch die Mitte. Du siehst selten, dass die krassen Läufe irgendwo durch die Mitte gehen. Ja, sondern das meiste wird durch Cutten, Pitchen, sonst was, wird nach außen verlagert, dass du ja, dass du da deine Löcher findest. Und das müssen wir einfach verhindern. Das, was mir wieder ein bisschen ja, Respekt verschafft, ist mal wieder, dass wir gegen große Tight Ends spielen, wo wir ja immer unsere altbekannten Probleme haben.
Letzte Woche gar nicht. Also gegen die Bengals.
Ja.
Gegen die Browns auch schon, aber da konnte er halt überall sonst hinwerfen. Ne? Ja, aber also die Tight-Ends-Schwäche der Titans ist momentan nicht mehr so schlimm.
Genau. Aber du musst, wie es Lars eben auch schon gesagt hat, und davon sollte man sich wahrscheinlich auch nochmal, auch wenn es wehtut, den Film gegen die Browns angucken, weil da standen wir auch sehr oft vor Deshaun Watson und haben ihn aber nicht zu Fall gebracht. Richardson musst du entweder wirklich, wirklich gutes Outside-Contain haben oder, und was ich glaube, dass wir hinbekommen, Simmons und Co. werden wieder ihm in der Fresse stehen, nur dann muss er auch fallen. Also dann darf er halt nicht die Chance haben, da noch rauszukommen. Das ist gegen Deshaun Watson halt leider viel, viel zu oft passiert.
Michael schreibt noch, NBF kommt zurück, das macht uns auch wieder stärker. Lars, du kannst deinen Gedanken gerne noch zu Ende führen oder darauf eingehen, wenn du willst.
Ja, so halb wäre ich darauf eingegangen, weil ich jetzt nämlich, nachdem wir jetzt ja gerade schon mal wieder defensiv ein bisschen was besprochen haben, wird es auch interessant, ob die O-Line ansatzweise so widerstehen kann.
Ja, also wenn wir jetzt die D-Line betrachten, wie wir es jetzt ja sonst gemacht haben, sind wir da Middle of the Pack, ne? Also die sind definitiv nicht Browns D-Line. Die sind definitiv nicht New Orleans Saints D-Line. Sie sind aber auch keine schlechte D-Line. Ne? Die haben da DeForest Buckner und Quiddy Pay und
dahinter, das macht mir halt eher die Sorgen.
Die Linebacker-Gruppe.
Ja.
Mit Shaq Leonard, es sah so aus, als würde er seinen Posten da halbwegs verlieren, ne? Aber jetzt mittlerweile kommt er ja doch wieder so ein bisschen in der Saison an. Ja.
Also das halt eher so, ob du dann, wenn dann mal der Druck gebracht wird oder der Blitz kommt, ob du den ordentlich aufnehmen kannst. Das wird halt wirklich interessant. Weil ja, Zaire Franklin ist auch kein schlechter Linebacker dahinter. Und ich finde, mit Speed, also die ersten drei sehen schon nicht schlecht aus, finde ich. Und natürlich sind es jetzt keine Elite-Linebacker wie andere, aber um Elite-Linebacker dann aufzunehmen, brauchst du halt auch eine Elite-Line und die haben wir halt aktuell nicht. Aber wie gesagt, das muss halt einfach besser werden. Und du musst nur schaffen, dass du ein bisschen Druck wieder rausnimmst und Tannehill halt mal die halbe Sekunde mehr Zeit verschaffst.
Glaubst denn du denn, oder glaubt ihr denn, NPF kommt zurück? Also klar, er kommt zurück, ja. Aber glaubt ihr wirklich, der ist in der Starting Five?
Ist es wahr oder habe ich das nur einen Gedanken noch ganz kurz? Was auch gut ist, die haben nicht die Secondary, die Saints hatten oder die Saints haben. Das ist schon mal auch noch ein positiver Aspekt. Zu NPF, habe ich das irgendwo falsch gelesen oder könnt ihr mich da bestätigen, dass er jetzt auch vor der Nachricht, dass er wieder spielen darf, schon mittrainieren durfte? Oh. Also ich meine, ich hätte gelesen, dass er spätestens seit letzter Woche wieder mittrainieren darf und ins Building durfte, aber halt nicht aktiv ist dann sonntags. Das hatte ich irgendwie so im Kopf. Wenn das so ist, dann glaube ich tatsächlich ja. Wenn nicht, könnte ich mir auch irgendwie vorstellen, dass man ihn vielleicht noch nicht direkt ins kalte Wasser wirft, wobei er ja eigentlich jetzt eine volle Woche Training so oder so hat. Also die hat er, selbst wenn er jetzt vorher nicht mittrainiert hätte, hat er die ja. Und deshalb glaube ich schon, dass wir ihn auf dem Feld sehen werden.
Ja, ich bin ja kein Freund davon, jetzt nach einem soliden Spiel dann zu sagen, weil jetzt jemand zurückkommt, der bisher die Saison verpasst hat, jetzt nochmal alles umzuwerfen. Ja, die Jungs haben sich nach diesem Rebound, der es ja einfach war, das muss man ja auch ehrlich gesagt sagen, nachdem man komplett auseinandergenommen wurde, hat man sich gefangen, hat ein solides Spiel gemacht und gut gewonnen. Bin ich persönlich einfach kein Freund davon zu sagen, ja, wir gucken jetzt nochmal, weil dann haben wir, glaube ich, auch wieder den fünften Spieltag und wir haben die fünfte O-Line.
Ich sehe schon, was du meinst, aber das, also besonders in Bezug auf NPF, weil er jetzt halt noch gar nicht gespielt hat die Saison, aber eine Veränderung wird es auf jeden Fall ja geben, wenn Skoronski drin ist. Das ist ja auch einer, der zurückkommt. Also zumindest besteht die Chance und wenn der kommt, glaube ich, kannst du den nicht spielen lassen. Also dann wird einer von den Startern der letzten zwei Wochen rausgehen und ja, das hat jetzt mit NPF weniger zu tun, aber meine Hoffnung ist ja auch da noch, dass man was anderes als Dillard versucht, auch wenn der besser war letzte Woche und auch irgendwie ins Spiel gefunden hat. Ich finde, am Anfang, kann ich mich noch erinnern, habe ich zweimal auch böse über ihn geflucht. Einmal, weil er irgendjemanden gar nicht geblockt bekommen hat und dann, weil er sich eine dumme Flagge abgeholt hat, weil wie bist du bitte, also darf dir eigentlich nicht passieren, als Left Tackle dann ineligible down 4 zu sein. Super dämlich. Ich dachte, Dankeschön, was kannst du denn?
Das war ja auch nicht knapp. Der stand ja gefühlt 10 Yards tief.
Ja. Das war so, dämlich, der hat sich das Spiel über gefangen, aber ich sehe schon den Punkt, die waren solide, aber ich würde trotzdem was verändern und mal deine geplante Starting Five minus Dillard.
Nee, also ich glaube tatsächlich auch, Konstantin hat da ja zwei wunderbare Umfragen gestellt heute in unserer großen WhatsApp-Gruppe, wo es ja auch darum ging, wer sind die fünf, die spielen werden oder zumindest starten werden und welche Kombination an Guard und Tackle haben wir auf der linken Seite. Es wird spannend zu sehen. Ich glaube tatsächlich, dass so aus dem, was wir aus den letzten Jahren jetzt quasi mitbekommen haben, auch wenn Dylan Radins da natürlich jetzt die Chance bekommen hat, glaube ich, dass er erstmal wieder ersetzt wird und dass man bei Dillard und Skowronski bleibt, weil gerade jetzt Skowronski nach der Bauch-OP, also bitte, warum sollten wir Skowronski nach dieser Bauch-OP nach Appendizitis, die auch noch aufgeplatzt ist. Wir wissen ja nicht mal, ob er kommt. Ne? Ja. Wir wissen ja nicht mal, ob er spielen kann. Warum sollten wir ihn jetzt das erste Mal auf Left Tackle stellen? Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und genauso kann ich mir auch nicht vorstellen, dass Nicholas Petitfrère jetzt, und der hat, ich habe gerade nachgeguckt, das wollte ich eigentlich sagen, ich überhole mich schon wieder selbst hier, der durfte im Training Camp trainieren, der durfte Preseason Games spielen, Aber mit Start der Regular Season war der raus, bis die Suspension vorbei ist. Und das war nach diesem Spiel. Also hat er jetzt ab Montag quasi wieder trainieren dürfen. Letzte Woche nicht. Und der sah in der Preseason auch nicht sonderlich gut aus. Da haben wir schon gesagt, boah, jetzt haben wir da einen Hubbard, der gar nicht so schlecht aussah. Natürlich ist er jetzt nicht der Halsbringer, aber er sah nicht so aus wie jemand, den wir als Notnagel noch eben schnell von der Straße geholt haben, sondern jemand, den wir von der Straße geholt haben, der aber erstaunlich gut dafür aussieht. Und am Anfang nach Week 1 oder Week 2 haben wir ja sogar noch gesagt, geile Edition, mega Goldgrube, was ist hier denn los? So gut ist es jetzt nicht mehr, aber ich glaube schon, dass das da schon relativ gut eingespielt ist mit Brunskill und dass Petit vorher dann auch erstmal mit Brunskill trainieren muss, da quasi reinkommen muss. Der hat jetzt halt auch lange kein Football wirklich gespielt, durfte ja nicht mal mit dem Team trainieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den direkt reinwerfen. Möglich ist alles, aber ich glaube schon, dass der erstmal eine Woche Training bekommt, dann vielleicht ein paar Snaps, aber nicht als Starter da irgendwie alles macht. Und als kleinen Abschluss, Moin, Moin ist mir ja immer sehr sympathisch, wenn hier Moin steht. Das musst du noch eben schon rein, Louis ist auch noch mit dabei, weiter im Text.
Sehr schön. Also wird nicht passieren, aber ich werfe den Gedanken nur mal raus, dann ist er mal ausgesprochen. Wenn Skoronski zurückkommt, muss der wieder ins Starting Lineup. Wenn das noch mit der Bauch-OP jetzt doch noch eine Woche braucht, dann ist dem so. Raidens schlägt sich, finde ich, vernünftig auf Left Guard. Der ist da nicht unser Problem, was auch schön ist, ehrlich gesagt. Also es ist irgendwie ein bisschen eine Feel-Good-Comeback-Story, so leicht, die sich da andeutet, dass er ein solider Spieler für uns werden könnte.
Doch, du willst noch jetzt nicht sagen, dass er Left Tackle spielt.
Genau das wollte ich sagen, weil das hat er im College gespielt. Nicholas ja. Petit-Frere hat für Ohio State Left Tackle gespielt. Es ist nicht so, als ob er das nicht schon mal in seinem Leben getan hätte. Dann lass Hubbard rechts außen, lass Brunskill daneben. Brewer ist eh unser Center. Pack Raidens auf Left Guard, solange bis Skoronski wieder da ist. Und guck mal, ob NPF schlechter hält als Dillard. Nach dem Game jetzt gegen die...
Schau in unsere Gesichter. Lass du nicht überlegen, beide noch.
Okay. Aber nach dem Game gegen die Bengals jetzt, war Dillard okay und er hat keinen Sack zugelassen. Okay. Davor die Spiele war der Mann furchtbar und ehrlicherweise eigentlich so Daily-Niveau. Und dann kannst du es auch probieren.
Das ist ein guter Punkt. Warum hat Nicholas Petit-Frere dann letztes Jahr nicht Left Tackle gespielt?
Warum hat Raidens letztes Jahr nicht Left Tackle gespielt bis spät in die Saison? Weil Daly irgendwas, weiß ich nicht, was er, weiß ich, frag mich nicht.
Hab ich aber.
Weil wir einen anderen O-Line-Coach hatten, so.
Aha. Man muss halt wirklich sagen, dass Dillard wirklich bisher nicht die glücklichste Figur gemacht hatte. Und ja, Woche 1 bis 3 auf einem Rekordniveau, was einer NFL-Karriere in zugelassenen Sex, glaube ich, oder Saison in zugelassenen Sex, glaube ich, war. Ne? Der war ja auf einem ganz, ganz guten Niveau, was das anging, was Pressures und Sex über seine Seite zuging. Ja, sah jetzt nicht ganz so gut aus.
Andrew Dillard ist mit Sicherheit nicht unsere Long-Term-Solution auf Left Tackle und ich glaube auch nicht, dass er die Saison komplett dort überstehen wird. Ich glaube bloß, dass diese Woche quasi zu früh ist, dass man dann eher sagt, okay, flieg mal nochmal mit nach London und wenn wir wiederkommen, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Dann ist nämlich auch die
Bye. Wird ausgesetzt.
Ja.
Das wäre mal ein richtiger Cold Move. Du buchst ihm einfach ein Ticket woanders hin als nach Nashville zurück. Das wäre richtig gut.
Na, so schlecht ist er jetzt auch nicht gewesen, ne? So, Andreas schreibt, die O-Line sollte eine eingeschworene Gemeinschaft sein. Wenn NPF nicht mit dem Team trainiert hat, sollte der erstmal mit dem Team trainieren, noch eine Woche, vor allem wenn es aktuell okay läuft. Ja, ist quasi, er bläst uns gleich die Ohren, ne?
Aber es läuft eine Woche okay. Also aktuell tue ich mich noch schwierig. Es läuft jetzt eine Woche okay.
Aber wieder
anderthalb, unter
Berücksichtigung der Tatsache, dass wir sagen, wir glauben nicht, dass die Defense auf dem Niveau der Browns Defense spielen kann. Also die Line der Colts. Ja, was Haben die Colts offensiv irgendeine Chance gegen unsere Defense? Lars hat die Titans angesprochen. Wobei der Hühne, der Mo Ali Cox, ist der nicht sogar verletzt? Ist der nicht sogar.
Aber das wäre schön.
Das wäre also
nicht für ihn, aber
ja.
Ich nehme es für die Woche.
Ich dachte, Kyle Granson ist der Starting Titan da jetzt mit. Wie heißt denn der andere noch? Boah.
Warte. Meinst du Drew Ogletree?
Nee, meine ich nicht.
Also im Death Chart der Colts hast du Ellie Cox, du hast Granson, dann hast du Ogletree dahinter und Mallory.
Ja, den meinte ich. Ja, okay, nee, aber Mo Ali Cox ist nicht verletzt. Habe ich falsch
abgesprochen. Und die Frage, die große Frage ist, ob sie es irgendwie schaffen, Michael Pittman wieder in Fahrt zu bekommen, den ich eigentlich einen ziemlich guten Wide Receiver als guten Wide Receiver bewerte, hat aber jetzt auch in den letzten zwei Wochen, glaube ich, noch nicht so die Targets bekommen. Wobei man
Targets durchaus, aber was für Targets, ne? Da sind ja manchmal musst du dich ja fragen, ob das als Target zählen darf, wenn der 3 Meter drüber geht.
Ja, ja.
Und wobei, ganz am Anfang, ich glaube, Week 1 war es ja gut, ne? Da war Anthony Richardson jetzt auch nicht so schlecht von der Completion Percentage her. Letzte Woche war es einfach nur, deswegen habe ich gerade die Möglichkeit, darauf rumzuhacken. Letzte Woche war echt kritisch gegen die Rams.
Kann ich dir sagen, ist wieder super, wenn ich ihn in Woche 1 auf der Bank habe, da gut ist, dann denke ich mir, ja, passt ja wieder, dann spielt er schlecht. Dafür hatte ich 3 Wochen lang AJ Brown in meinem Roster, der hat keine 10 Punkte gemacht und dann setze ich ihn auf die Bank und er macht fast 40.
Pittman jetzt? Also, oder?
Nein, AJ Brown am Wochenende.
Achso, AJ Brown, ja, warum packst du den auch auf die Bank?
Ja.
Das ist ein anderes Thema.
Wen hast du denn da noch? Hast du AJ auf die Bank? Naja, egal.
Also, Anthony Richardson hatte in Week 1 37 Passing Attempts und 24 completed. Für 223 Yards, einen Touchdown, eine Interception. Das ist schon krass.
Hätten wir in Week 1 auch genommen.
Gegen die Jaguars. Hat gegen die Texans dann 10 Passing Attempts für 6 Completions, 56 Yards, dann war ja die Concussion. Was man dazu sagen muss, Week 1 10 Rushing Attempts für 40 Yards und ein Touchdown, Week 2 3 Rushing Attempts für 35 Yards, 2 Touchdowns, dann war er gegen die Ravens raus mit Concussion, kam jetzt gegen die Rams wieder, 25 Passing Attempts, 11 Completions, 2 Touchdowns, 200 Yards, 2 Touchdowns. Allein das ist schon krass, ne? 11 Completions, dafür 200 Yards, 2 Touchdowns. 10 Rushing Attempts für 56 Yards und noch ein Touchdown. Der hat 3 Spiele gemacht, hat 3 Passing Touchdowns und 4 Rushing Touchdowns. Das ist schon eine krasse, sorry, krasse Waffe. Da bleibt mir glatt die Sprache weg. Die jetzt das erste Mal auf die Titans Defense und Jeffrey Simmons trifft. Ich bin wirklich unfassbar gespannt, wie ein Flitzebogen, was das wird. Weil um die restliche Offense, da, also vielleicht kommt Taylor wieder, der ist ja von der PUP jetzt, glaube ich, runter, ne? Nee, ist gar nicht von der PUP runter, sondern die haben das 21-Tage-Trainingswindow geöffnet, sodass er rein theoretisch jederzeit von der PUP-Liste runterkommen kann. Michael Pittman, sagst du, ja, okay, daneben Josh Downs ist da. Drittrunden-Pick dieses Jahr, der in der Intermediate Rate oder Short Area relativ viele Receptions unter Minshew hatte, mit Richardson jetzt noch nicht so viel. Und wen haben wir ansonsten da? Wie heißt der? Alec Pierce als Heel Stretcher, das ist bei uns ja immer gefährlich, ne? So ein Alec Pierce, vielleicht hat der dann mal wieder gegen uns ein gutes Game. Aber die Offense macht mir nicht so viel Angst eigentlich, ne? Das ist eine andere Kategorie wie jetzt so die Bengals Offense auf Papier. Allerdings steht und fällt da alles mit diesem Richardson, der uns selber komplett, ja, auch in den Boden rennen kann tatsächlich, ne? Vielleicht muss der uns nicht mehr in den Boden werfen.
Ja, und mit unserer Pass-Defense. dann letztendlich, weil da hatten wir ja bei tiefen Dingern durchaus auch Schwierigkeiten. Das heißt, im Idealfall kommt es nicht dazu, dass er wirft, aber ne, weil wir schon genug Druck ausgeübt haben. Aber wenn er wirft, musst du halt da echt aufpassen, dass du die Leute vor dir hältst. Also dich nicht tief schlagen lässt, was uns nicht immer gelungen ist in der Vergangenheit, sagen wir es mal so. Gibt ja einen Grund, warum wir dann auch in der Red Zone plötzlich besser sind, weil das Feld halt einfach kleiner ist, dann muss der Corner nicht mehr so tief covern.
Ja, aber insgesamt gebe ich Martin da recht, dass wenn man sich das anguckt, das auf dem Papier schon deutlich anders aussieht.
Ja. Andersrum. Also es ist schon, ich sehe es da schon momentan noch relativ 50-50, weil beides halt extreme Fragezeichen irgendwo sind. Ne? Die Defense der Colts ist jetzt nicht sauschlecht, aber eigentlich müssten wir sie in den Griff kriegen. Die Offense von denen ist durch Richardson unberechenbar, ansonsten nicht wirklich gut, aber absolut unberechenbar. Aber eigentlich sollten wir es in den Griff kriegen. Das heißt, ich bin schon fast wieder positiv gestimmt, was das Spiel hier jetzt am Sonntag angeht. Was ich im Leben nicht machen werde, weil ich habe zweimal auf den Sieg getippt und wir haben verloren. Ich habe zweimal auf eine Niederlage getippt. Wir haben gewonnen. Also ich tippe heute hier auf einen Colts-Sieg. Darauf könnt ihr sowas von wenden. Alles andere kann ich mit mir selbst nicht mehr vereinbaren. Nee, aber weiß ich nicht. Das Gefühl ist, it's a trap. Wir sind wieder bei der Achterbahnfahrt und ich bin gespannt, was dabei rumkommt. Ah, Mann.
Ja, und es ist ein Division Game. Also letztendlich, das ist ja irgendwie immer so ein, und beide, das ist ja immer so ein Ding. Ich bleibe irgendwie immer noch da, ja. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe zu unseren Division Games. Ich habe da irgendwann mal was in die Gruppe zugeschrieben. Den wir sweepen und gegen wen wir eins liegen lassen. Weil habe ich nicht mehr so ganz genau im Kopf, was da. Das interessiert mich mein Geschwätz von gestern. wir sind an sich sind wir besser. So, und ich mache mir, ich hoffe, dass Burks zurückkommt. Auch wie gesagt, ich sage es nochmal, Martin, ich habe da ja kein Problem mit, das zu sagen. Hopkins ist unser Number One Receiver. Der macht mir auch Spaß. Aber wie gesagt, ich schätze auch das Backfield der Colts nicht wirklich stark ein. Und ich glaube, wenn Tannehill ein bisschen Zeit hat und Henry außerdem in Fahrt kommt und wir halt nicht wieder Third and 12 Problemata haben, sondern halt mal Third and 4 oder sowas, dass unsere Receiver sich in dem Backfield der Colts durchaus freilaufen können und da irgendwie favorable Matchups haben. Und da was geht.
NWI, geile Saison bisher, ne? Chris Moore, jede Woche ein Big Play.
Gegen ist die Browns so, nicht, ja, aber kannst nichts sagen.
Das heißt, selbst wenn wir Burksy nicht
sogar haben, gegen die Browns. Chris Moore hatte irgendwie auch einen Deep Catch gegen die Browns, meine ich. Hat nun zu nichts geführt, aber.
Ja, und also selbst wenn wir Burks nicht haben, hast du jetzt tatsächlich so ein bisschen was, wo der Ball hinfliegen kann. Spears sowieso, der sieht da sehr gut aus. Unsere Titans werden mit eingebunden. Was man dazu sagen muss, ist ja tatsächlich, ich bin gespannt, ob Josh Wiley jetzt bleibt. Ne, Trevon Wesco quasi gar nicht mehr auf dem Feld gewesen. Klar, der hatte seine Snaps fürs Blocking, aber Wiley hat da durchaus einen Bump bekommen. Das kann schon interessant werden, ja, durchaus. Was ich noch eben ganz kurz sagen wollte, wir werden Richardson Geister sehen lassen, à la Sam Darnold und die fucking Colts putzen. Ja, ich habe gerade mich auch extrem geärgert, wie es mir durchrutschen konnte, dass ich den Konstantin nicht frage, ob er den Colts Blues singt für uns hier. Also das Schande über mein Haupt, tut mir leid, ich werde Besserung geloben, wir spielen ja nochmal gegen die Colts. Und jetzt, wer kann aus dem Kopf heraus sagen, wann wir das letzte Mal gegen die Colts verloren haben? Es war der 13.11.2020.
Wer hat da für die Quarterback gespielt?
Brissett. Ich hätte spontan gesagt, Wentz.
Brissett?
Ich dachte,
Brissett. Nee, gegen Wentz. Gegen Wentz haben wir nicht verloren, das wüsste ich. Das hätte ich, glaube ich, im Kopf. Da hätte ich mich, glaube ich, Ja, weiß ich nicht, was ich gemacht hätte.
Rivers. Das war
Rivers. Guck mal.
Ja. Philip Rivers, ja.
Ja, den alten Mann gab es ja auch mal da.
Da hat Naeem Hines, da hat Naeem Hines uns pulverisiert mit Rushing Touchdown und Receiving Touchdown und
ja.
Allem Möglichen. Naja, egal. Ja, aber lang ist her, ne? Also, ich kann es ja nochmal wiederholen. 13.11.2020.
So, und jetzt sagst du es nicht nochmal, weil dann hast du es einmal zu viel gesagt.
Okay.
Man muss, ja, man soll es ja nicht beschreien, ne?
Nee, klar. Aber.
Und du hast die, wir haben jetzt über die Wundertüte Richardson gesprochen, was natürlich auch wieder in Anlehnung an das Bengals Game ein möglicher Weg zum Erfolg ist gegen einen potenziell starken, unberechenbaren Quarterback. Lass ihn nicht aufs Feld. Also halte den Ball offensiv, solange du kannst. Also lange Drives sind key. Wenn er nicht auf dem Feld steht, kann er uns auch nichts tun.
Was hast du vor?
Ja. So. Naja, nee, das ist eigentlich das Ding. Ich meine, das hat Henry schon mehrmals getan, wenn wir gegen die Colts in Führung lagen. Wenn wir gegen die Colts in Führung liegen oder generell, kann der Mann seine Stärke voll entfalten. Und wenn wir dann gute Drives haben, wo er in Fahrt kommt, dann bleibt Richardson auf der Bank sitzen.
Ja. Okay, sehr schön. Wir haben jetzt gleich 70 Minuten voll. Also Lars und ich.
Solide.
Chris eine Minute weniger. Somit würde ich sagen, kurz ab, ich sage, wir verlieren knapp, weil anders geht es ja nicht. Ihr sagt hoffentlich beide, wir gewinnen, weil eigentlich sieht es eher so aus. Eigentlich sieht es tatsächlich eher so aus wie Week 2 oder Week 4, sprich eher so wie gegen die Chargers oder wie die Bengals. Hoffentlich mit dem Outcome wie gegen die Bengals. Wenn nicht, dann hoffentlich wie mit dem Outcome wie gegen die Chargers und über den Rest reden wir nicht. Schön. Ich würde sagen, danke. Macht mal kurz Ende und dann ist hier Ende. Ene, mene, miste. Komm, einer von euch beiden spielt Ching, Chang, Chong und dann haut hier einer raus.
Nee, Lars macht das. Ich sage noch kurz, dass wir gewinnen mit unserem Highscore bisher. Wir machen einen Punkt mehr. Wir machen 28 Punkte. Und gewinnen 28-17.
Ja, ich sage, also ich denke auch, dass wir gewinnen. Sage aber bewusst, weil es wieder ein Division-Game wird, es wird verdammt knapp. Ich glaube, wir werden nicht so ein entspanntes Spiel wie letzte Woche haben. Oder dieses Wochenende, besser gesagt. Auf gar keinen Fall. Und sage am Ende 24-17 für uns. Ich glaube nicht, dass wir unseren Score knacken diese Saison. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ich würde es mir wünschen. Hoffe auf ein schönes Spiel, hoffe auf ein gutes Titans-Spiel und
ganz kurz noch, sollten wir jetzt ordentlich gewinnen mit einem neuen Highscore, dann reden wir nächste Woche über diese schöne Statistik, die Max oder Flo gepostet hat, einer oder wer auch immer, über die Betting-Favorites hier Richtung MVP, wo Ryan Tannehill ja absurd hoch ist, wo dann die Frage war, okay, NFL, scripted NFL, was ist da dran? Wenn wir jetzt die Goals richtig schön vernaschen, dann reden wir da nächste Woche drüber und ihr erinnert mich dran. Lars, weiter. Danke.
Okay. Ja, deswegen wünsche ich mir uns allen ein gutes Spiel, ein W, ne? Fick die Colts, das muss man, glaube ich, immer noch mal sagen. Und ja, dann bis nächste Woche und Titan up.